NDR Info. Themen des Tages.
Vor einer Woche hat Christian Lindner dem Kanzler ein Papier geschickt, das sich schon wie ein Scheidungsantrag las. Heute bekam er aus der Hand von Bundespräsident Steinmeier ein Papier, das seine Entlassung besiegelt. Der Kanzler und der FDP-Chef beenden die Ampelkoalition und wir steuern auf Neuwahlen zu. Das Thema des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Abend. Und auch die USA stecken in einer politischen Übergangsphase. All das beleuchten wir mit Korrespondentinnen und Experten zum Ampelaus. Heute auch unser Kommentar. Die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP ist zerbrochen. Am Streit über den Haushalt 2025, aber wie bei vielen schmutzigen Scheidungen, enthüllt man dann auch gleich noch, dass man sich sowieso schon lange nicht mehr geliebt hat und auch nicht mehr über den Weg traute. Scholz über Lindner, das war eine Abrechnung. Die freien Posten sind nun besetzt, ein Liberaler bleibt im Kabinett und verlässt dafür die FDP. Und Kanzler und Oppositionsführer sprechen über den Weg in die Neuwahl und über den ja noch immer nicht geschnürten Haushalt. Also, erst Kurzzeit-GroKo vor dem Kampf ums Kanzleramt? Dietrich Karl Meurer mit einem Lagebild.
Grautrüber Himmel über dem Berliner Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten. Der entlässt am frühen Nachmittag Finanzminister Lindner, Justizminister Buschmann und Bildungsministerin Stark-Watzinger. Von ungewöhnlichen und angespannten Umständen spricht dabei Frank-Walter Steinmeier.
Doch ist es gute Staatspraxis, dass wir diesen Moment auch als einen Moment der Würdigung ihrer Dienste für unser Land verstehen.
Der Bundespräsident dankt den liberalen Politikern für ihre Dienste. In der nun amtierenden rot-grünen Regierung übernimmt der kurzerhand aus der FDP ausgetretene Verkehrsminister Wissing zusätzlich das Wissenschaftsressort. Landwirtschaftsminister Özdemir von den Grünen Bildung und Kanzlerberater Jörg Kukies wird Finanzminister. Schon am Vormittag äußert sich der Bundespräsident zum Aus der Ampel.
Das Ende einer Koalition ist nicht das Ende der Welt. Es ist eine politische Krise, die wir hinter uns lassen müssen und werden.
Angesichts der angespannten politischen Lage fordert Steinmeier alle Verantwortlichen auf, besonnen und verantwortlich zu handeln.
Es ist nicht die Zeit für Taktik und Scharmützel. Es ist die Zeit für Vernunft und Verantwortung.
Um Vernunft und Verantwortung dürfte es gegangen sein am Mittag beim Treffen von Bundeskanzler Scholz mit Oppositionsführer Merz von der CDU. Über den Inhalt der etwa halbstündigen Unterredung wurde nichts bekannt. Fakt ist, die rot-grüne Restkoalition braucht die Unterstützung der Union, um noch Gesetzesvorhaben durch den Bundestag zu bringen. Vizekanzler und Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen schildert die Lage.
Selbstverständlich wird das Kabinett weiter Gesetze auf den Weg bringen. Wir wissen natürlich, dass wir keine eigene Mehrheit mehr im Bundestag haben.
Doch werden CDU und CSU Mehrheitsbeschaffer von Rot-Grün werden? CSU-Chef Markus Söder bleibt unklar.
Natürlich ist die Union bereit, Ordnung zu halten, damit die Abwärtsspirale nicht vorausgeht und weitergeht. Aber es gibt nicht die kaputte Ampel zu verlängern.
Der zentrale Punkt, wann wird der Kanzler im Bundestag die Vertrauensfrage stellen? Scholz schwebt der Januar vor, mit Neuwahlen im März. CDU-Chef Merz will mehr Tempo.
Es gibt überhaupt keinen Grund, die Vertrauensfrage jetzt erst im Januar des nächsten Jahres zu stellen.
Scholz solle die Vertrauensfrage sofort stellen, sagt Merz.
Spätestens Anfang nächster Woche.
Auf schnelle Neuwahlen drängt auch die AfD. Man könne nicht mit einer Rumpfregierung, die niemand mehr wollte, weitermachen, findet Co-Parteichefin Weidel.
Die Vertrauensfrage des Kanzlers erst am 15. Januar zu stellen, ist unverantwortlich.
Der Kanzler erklärt auf einer Veranstaltung, er wolle bei seinem Zeitplan mit Neuwahlen im Frühling bleiben.
Die Bürgerinnen und Bürger werden bald die Gelegenheit haben, neu zu entscheiden, wie das weitergehen soll. Das ist ihr gutes Recht. Ich werde deshalb Anfang des nächsten Jahres den Bundestag die Vertrauensfrage stellen.
Der Wahlkampf hat bereits begonnen. So scheint es zumindest, wenn man dem geschassten Finanzminister Lindner zuhört.
Die Bürgerinnen und Bürger können nun beurteilen, wer welches Angebot für den weiteren Weg unseres Landes gemacht hat. Wer die wirtschaftliche Zukunft des Landes sichern will.
Ein Vorgeschmack auf die nächsten Wochen.
Ob es nun einen neuen Haushalt für 2025 noch geben wird, wer immer ihn im Bundestag beschließt, oder ob es mit vorläufiger Haushaltsführung ins Wahljahr geht, es brauchte einen neuen Bundesfinanzminister für einige Wochen und Monate, bis eine neue Bundesregierung dann im Amt ist. Auf dem Stuhl von Christian Lindner wird nach dessen Entlassung nun ein Sozialdemokrat Platz nehmen, Jörg Kukies, Ex-Juso, Ex-Banker und im Kanzleramt und zuvor im Finanzministerium enger finanzpolitischer Berater von Olaf Scholz. Am Nachmittag wurde er im Bundestag vereidigt. Ein Porträt von Marco Karp.
Normalerweise steht er im Hintergrund. Das Rampenlicht ist ihm selten gewiss. Doch er ist der wichtigste Vertraute von Olaf Scholz. 2018 holte der damalige Finanzminister Scholz Kukies in sein Ministerium.
Die Arbeit der künftigen Bundesregierung, des Finanzministeriums mit vielen Fachleuten organisieren, die das gut machen werden. Und ich bin froh, dass ich da ein gutes Team zusammenbekommen habe.
Bevor er in die Bundespolitik kam, machte Kukies Karriere in der Finanzwelt, arbeitete als Investmentbanker für Goldman Sachs. Seine Bankervergangenheit brachte Kukies auch Kritik ein. Schon vor 6 Jahren war eine der größten Kritikerinnen die heutige BSW-Chefin Sarah Wagenknecht.
Von Washington ist man das gewöhnt, dass die Investmentbank Goldman Sachs in der Regel den Finanzminister stellt. Das ist so, die Wall Street regiert dort. Dass das inzwischen auch in Deutschland Normalität werden soll, dass Goldman Sachs zumindest den Staatssekretär des Finanzministers stellt, ist bisher noch nicht so ganz Normalität.
Kukies Karriere hat das nicht geschadet. Das Magazin Der Spiegel nannte ihn mal das zweite Gehirn des Kanzlers. Und vielleicht wird er deshalb häufig als rastlos beschrieben, weil er Scholz Ideen liefern muss für die Krisen der Zeit. Denn 2021 ist Kukies mit Scholz ins Kanzleramt umgezogen. Dort ist er zuständig für Wirtschafts-, Finanz-, Klima- und Europapolitik sowie für die G7- und G20-Gipfel. Heißt, viel reisen, viel verhandeln, wie er vor 2 Jahren beschreibt.
Das ist einfach eine faszinierende Aufgabe. Man zusammenarbeitet mit den größten Demokratien und Industrienationen der Welt, um Klimaneutralität zu erreichen. Das ist einfach eine tolle Aufgabe.
Gerade in der Corona-Pandemie zeigt er sich als Problemlöser. Kukies leitete den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der mit Milliarden Unternehmen rettete, und fädelte als Chefverhandler die vorübergehende Verstaatlichung der Lufthansa ein. Obwohl er den Finanzmarkt kennt, ist auch Kukies blind für den Milliardenbetrug bei dem Finanzdienstleister Wirecard. Kurz vor der Pleite soll er noch die staatseigene Apex-Bank gedrängt haben, Millionen in Wirecard zu pumpen, auf Kosten der Steuerzahler. Investmentbanker, Staatssekretär, Finanzminister. Keine typische Karriere für einen, der Anfang der 90er Jahre zum Juso-Landesvorsitzenden Rheinland-Pfalz gewählt wurde und sich damals stark machte für mehr Bildungschancen und Umweltpolitik.
Wir Jusos müssen einer SPD Dampf machen, die es sich schon jetzt bequem machen will in noch nicht errungenen Regierungssesseln.
Nun muss er als Finanzminister einer Minderheitsregierung einen Bundeshaushalt aufstellen. Eine schier unlösbare Aufgabe für den langjährigen Scholz-Vertrauten.
Und über das Aus der Ampel und den Start in den Wahlkampf spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke, Herausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Schubert.
Jetzt steht die SPD freudig und stolz hinter ihrem Kanzler, aber er führt sie auch mit schwachen Ausgangswerten in einen kurzen Wahlkampf. Dennoch auch für diesen ein richtiger Schritt, den Liberalen den Stuhl vor die Tür zu stellen und Lindner öffentlich als Charakterlump zu brandmarken?
Naja, das ist ein sehr harter Ausdruck. Charakterlump, den hat er wortwörtlich nicht benutzt, aber Sie sagen schon zu Recht. Das war eine Abfuhr, wie wir sie in der Geschichte der Bundesrepublik wohl in dieser Weise noch nicht erlebt haben. Mhm. Und die ganz große Frage ist, ob sich das wirklich für die SPD auszahlt, in dieser Härte. Mhm. Denn die Ironie ist doch eine ganz andere. Die Rechnung der FDP ist in erheblichem Maße aufgegangen. Christian Lindner hat tatsächlich mit seinem Papier, ich nenne es ein Erpressungspapier, ein Scheidungsbrief, so wurde es ja genannt, erinnernd an das Lambsdorff-Papier von 1982, er hat Roten und Grünen gewissermaßen die Pistole auf die Brust gesetzt. Er hat gesagt, frisst oder stirbt. Er sterbt, denn wenn die beiden das angenommen hätten, was darin stand, eine reine neoliberale Politik, dann hätten sie vor ihren eigenen Parteien ziemlich das Gesicht verloren. Und prompt hat der Kanzler das gemacht, was Lindner eigentlich erhoffte. Er hat ihn entlassen und damit Lindner nicht gezwungen, selber zurückzutreten. Das heißt, es ist nicht sicher, ob nicht die FDP letztlich genau ihr Projekt aufgehen sieht, das noch einmal aufgrund der Erleichterung eines Teils der Bevölkerung, die FDP es jetzt schafft, über 5% zu kommen. Ob es dem Kanzler nützt, ich weiß es nicht.
Aber ein Versuch, das Lambsdorff-Papier neu zu inszenieren, konnte ja schon insofern nicht funktionieren, als die FDP an die Seite Helmut Kohls führen. Eben. Und neu erfinden. Auf Lindner wartet keine neue Mehrheit und keine Wende.
Nein, auf Lindner wartet nur die große Frage, ob er die Partei überhaupt noch retten kann. Das ist das einzige Ziel, das ja auch parteiegoistisch betrachtet nachvollziehbare Ziel von Christian Lindner. Es ist sein Baby. Er hat die Partei wieder zu neuem Leben erweckt in einer ziemlich historisch beispielhaften Leistung. Und die größte Sorge ist natürlich, dass er sie hätte sein Baby in einem Jahr begraben müssen. Und die Werte waren so schlecht, dass die Sorge der FDP darin bestand, wenn das noch ein Jahr mit dieser Ampel so weitergeht, dann wäre man quasi in Spurenelementen vorhanden gewesen. Insofern hat die FDP eines geschafft, sie hat sich gewisse Chancen eröffnet, doch noch bei Neuwahlen die 5% zu schaffen.
Wie sehr kann Friedrich Merz jetzt und sollte er und will er helfen, einen Haushalt, vielleicht ein zweites Sondervermögen Bundeswehr aufzustellen, ohne sich die Möglichkeit zu nehmen, Scholz dann schon Wochen später als unfähig und dringend abzulösen attackieren zu können?
Aus Sicht von Friedrich Merz, und wir haben es ja gerade gehört, ist es natürlich regelrecht abwegig, einer abgewirtschafteten und jetzt ja nur als Minderheitsregierung im Amt befindlichen Regierung noch über längere Zeit zu einer Regierungsfähigkeit zu verhelfen. Insofern ist doch ganz klar, dass er jetzt in aller Deutlichkeit sagt, dass die Vertrauensfrage vorgezogen werden muss. Ich bin auch ganz davon überzeugt, dass der Druck aus der Gesellschaft, man hört es jetzt ja bereits aus Arbeitgeberkreisen, auch die Gewerkschaften halten sich übrigens sehr zurück bei Unterstützung von Olaf Scholz. Sie sind auch der Meinung, dass man zu schnellen Entscheidungen kommen muss. Auch das Wort des Präsidenten, der darauf gedrängt hat, man muss handlungsfähig werden, muss man auch als ein Wort in Richtung Olaf Scholz begreifen, diese Frage noch einmal zu überdenken. Warum die Vertrauensfrage erst Mitte Januar? Warum nicht in absehbarer Zeit? Das ist doch klar, dass Friedrich Merz und auch Markus Söder, haben wir gehört, sich enthaltsam zeigen, was die Unterstützung dieser Regierung anbelangt. Es mag Gesetze geben, vielleicht ja sogar in der Haushaltsfrage, bei denen man zum Schluss kommt, wobei ich es beim Haushalt sehr bezweifle, man kann einiges tun, um Notwendiges zu schaffen, um sich selber nicht den schwarzen Peter der reinen Verneiner zuzuziehen. Aber dass man diese Koalition noch lange am Leben hält, das wäre aus Sicht der Opposition natürlich völlig kontraproduktiv.
Scholz gegen Lindner war die Konfliktlinie. Jetzt stehen Scholz und Merz auf Augenhöhe im Dialog. Die Grünen wirken bei all dem immer ein wenig wie Zuschauer im Geschehen. Oder kann sich Habeck da nochmal auch im Duell ums Kanzleramt auf Augenhöhe bringen?
Nein, das wird er nicht schaffen. Das weiß er auch selber, glaube ich, ganz genau. Was er aber schaffen kann, ist der Versuch, eine inhaltliche Position zu beziehen, die deutlich macht, dass die eigentliche Jahrhundertfrage, die ökologische Frage, weiter eine ist, die zentral bleiben muss. Sie ist ja regelrecht unter die Räder gekommen. Wir müssen uns das bewusst machen vor dem Hintergrund eines neuen Angriffs aus dem Westen, den wir so noch nie gekannt haben, mit Donald Trump, der sich mit fast quasi diktatorischen Mitteln ausgestattet sieht, gleichzeitig bei einem Putin aus dem Osten, der diktatorisch und hochgradig bellizistisch agiert, gerät diese Jahrhundertfrage unter die Räder, trotz der Bilder aus Spanien und vieler anderer dramatischer Entwicklungen. Da wird Robert Habeck versuchen müssen, nicht primär nur als Kanzlerkandidat, sondern als inhaltliche Alternative zu einer blassen SPD und einer völlig ökologisch nicht gerade sensiblen CDU ein anderes Projekt stark zu machen. Das ist die einzige Chance für die Grünen, dann doch wieder etwas zu Kräften zu kommen, dass er Kanzler werden könnte. Daran glaubt auch Robert Habeck nicht ernsthaft.
Sagt Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik.
NDR Info. Die Meinung.
Das Aus für die Ampel, der Weg in die vorgezogenen Neuwahlen, der Kommentar dazu von NDR-Chefredakteur Adrian Feuerbacher.
Ich kann jeden verstehen, der über das Ende der Ampel erleichtert ist. Ich kenne fast niemanden, dem das Gezerre der vergangenen Monate nicht immer wieder gewaltig auf den Zeiger gegangen ist. Aber in die Erleichterung mischt sich eine Frage, die immer unbequemer wird, je länger man darüber nachdenkt. Was wird durch das Ampel-Aus eigentlich einfacher? Wir spulen kurz zurück. Warum müssen sich in Deutschland Parteien immer häufiger zu komplizierten Bündnissen zusammenraufen? Genau, weil die Zeit der großen Volksparteien vorbei ist, weil die Zahl der Parteien steigt und weil es andere Möglichkeiten, Regierungen ohne die zunehmend rechtsextreme AfD zu bilden, oft nicht mehr gibt. Was spricht dafür, dass das nach einer Neuwahl anders wird? Wenig. Zur Erinnerung. In den jüngsten Umfragen kommt die AfD mit bis zu 19% auf Platz 2. Parteien, die nicht mit der AfD zusammen regieren wollen, werden sich also auch künftig zusammenraufen müssen. Ist es schön? Ist es einfach? Nee. Gehört es zu staatspolitischer Verantwortung? Ich fürchte ja. Wenn man sich Bundesregierungen mit einer Außenministerin Alice Weidel, einem Finanzminister Tino Chrupalla oder einem Justizminister Maximilian Krah lieber nicht vorstellen mag, dann gibt es zum Zusammenraufen wenig Alternativen. Die gescheiterten Sondierungsgespräche zwischen CDU, BSW und SPD in Sachsen zeigen, dass das alles schon schwer genug ist. Ist das Ampel-Aus also eine Lösung? Wird es einfacher dadurch? Was für ein Verantwortungsbewusstsein, was für eine Lösungskompetenz zeigen Olaf Scholz und Christian Lindner, wenn sie in aller Öffentlichkeit ihre gegenseitige Verachtung ausbreiten? Und das auch noch am Tag, an dem in den USA ein unkalkulierbarer Lügner Präsident wurde. Oder die Union. Was macht Markus Söder, wenn er gegen die Grünen regelrecht hetzt, eigentlich so sicher, dass er die Grünen in einigen Monaten nicht doch für ein Regierungsbündnis gegen AfD und BSW brauchen könnte? Mein Held des Tages ist daher heute tatsächlich der Bundesverkehrsminister Volker Wissing, der aus der FDP austritt und in der Bundesregierung bleibt. Chapeau, Herr Wissing. Und ich sage es, wie es ist, dass ich das über Volker Wissing sagen würde, habe ich mir noch vor kurzem nicht vorstellen können.
Die Meinung von Adrian Feuerbacher, Programmchef von NDR Info, in den Themen des Tages. Kamala Harris hat Donald Trump gratuliert. Sie hat ihren Anhängern, Wählern und Wahlkämpfern gedankt und hat umgekehrt von Joe Biden als Vizepräsidentin und als Präsidentschaftskandidatin ein ordentliches Zeugnis bekommen. Ihr Wahlkampf habe gezeigt, so Biden, was möglich sei, wenn man sich von einem starken moralischen Kompass und einer klaren Vision für eine Nation leiten lässt, die freier, gerechter und voller Chancen für alle Amerikaner ist. Ralf Borchert, in Washington haben die Demokraten ihre Niederlage, ich will nicht sagen verdaut, aber doch akzeptiert?
Verdaut ganz sicher noch nicht. Akzeptiert ja. Kamala Harris ist ja gestern an der Howard University, wo sie selbst studiert hat, wo eigentlich die Wahlparty stattfinden sollte, vor das Mikrofon gegangen, hat ihre Niederlage eingestanden und hat auch Donald Trump einen geordneten Übergang versprochen. Und das hat auch schon Joe Biden, der Präsident, indirekt getan, der heute reden will zur Nation, also eine groß angekündigte Rede, aber Donald Trump schon ins Weiße Haus eingeladen hat, jetzt in dieser Übergangszeit zwischen Wahl und 20. Januar. Und man hört aus dem Trump-Team, dass Trump die Einladung auch angenommen hat, es also bald zu einer Begegnung Biden-Trump, die ja nicht ganz ohne Spannung und Vergangenheit ist, kommen soll.
Wie stellen sich die Demokraten nun in der Opposition gegen Trump auf? Oder nehmen sie gleich die Wahl in 4 Jahren und zuvor die Midterm-Elections für den Kongress in 2 Jahren in den Blick, wenn Trump dann, und sei es aus Altersgründen, seine Bewegung vielleicht nicht mehr zusammenhält?
Es ist natürlich eine sehr schwierige Aufarbeitungsphase jetzt für die Demokraten. Joe Biden ist eigentlich als Präsident schon ein Stück weit lame duck, lahme Ente, seit er sich von der Kandidatur zurückgezogen hat. Aber er ist noch Präsident. Das darf man auch nicht unterschätzen. Beispiel Ukraine-Hilfe. Hier wird es weitere Tranchen an Geld und militärische Unterstützung wahrscheinlich auch jetzt noch im November und Dezember und möglicherweise Januar geben. Und was wird aus Kamala Harris, der Vizepräsidentin und gescheiterten Präsidentschaftskandidatin, eine unbeantwortete Frage. Es müssen wahrscheinlich neue Führungsfiguren nach vorne rücken. Eine Hoffnung haben die Demokraten ja noch. Das Repräsentantenhaus ist noch nicht zu Ende ausgezählt. Und wenn sie es doch noch schaffen, wenigstens dort die Mehrheit zu erhalten, könnte Hakeem Jeffries, der jetzige Minderheitenführer im Repräsentantenhaus, dann nach oben rücken. Er wäre der erste schwarze Vorsitzende des Repräsentantenhauses. Aber die Auszählung deutet eher in die andere Richtung, dass auch die Republikaner dort die Mehrheit haben. Die Demokraten sind erst ganz am Anfang einer Neuaufstellung. Und Sie haben recht, Joe Biden war ein Dach, der beide Flügel der Partei, den progressiv-linken und den eher demokratisch-konservativen, abdecken könnte. Im Moment ist keine neue Führungsfigur absehbar, die in dieser Art und Weise die Partei in die Midterm-Elections in 2 Jahren, das sind die nächsten wichtigen Wahlen, führen könnte.
Inwieweit hat Joe Biden, Sie sagen es, eigentlich schon länger geschwächt, jetzt in der Übergangszeit noch Prokura, oder rücken ihm die Leute aus dem Trump-Team schon mit den Vorhangstoffen, aber auch mit politischen Plänen ins Oval Office?
Mit Vorhangstoffen wahrscheinlich noch nicht, aber es kommt jetzt natürlich noch stärker darauf an, was Trump, bevor er formal im Amt ist, tut, welche Personalentscheidungen er trifft. Wir hören, die ersten könnten schon in den nächsten Tagen fallen. Ein Name, der in Deutschland sehr bekannt ist, weil er dort Botschafter war, ist zum Beispiel, wird als künftiger Außenminister gehandelt, Richard Grenell, vielen in Berlin nicht in sehr guter Erinnerung, Botschafter dort in Trumps erster Amtszeit, sehr deutschlandkritisch. Und er saß zum Beispiel, als Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident hier in den USA zuletzt war, neben Trump, als es zum Treffen Zelensky-Trump in New York kam. Also Grenell sicher einer der Namen, die gehandelt werden in einer neuen Administration. Wer wird Stabschef? Wer wird Verteidigungsminister oder Ministerin? All das sind Fragen neben den großen Fragen, wie will Trump das, was er angekündigt hat, umsetzen? Er wollte ja noch vor Amtsübernahme am 20. Januar in 24 Stunden den Ukraine-Krieg befrieden. Gibt es da erste Schritte? Also, was tut er? Wird er telefonieren mit Putin beispielsweise? Wie handelt er oder was kündigt er an? Wird er doch Ukraine-Unterstützung beibehalten? Wird er sie völlig kappen? Was kündigt er an in Richtung Israel, Nahost? Er hat gesagt, er wird Israel noch stärker eindeutig unterstützen als Joe Biden. Was kommt da? Wie wird er die angekündigte Massenabschiebung von Migranten in Angriff nehmen? Wie sind da die Pläne? All das ist jetzt noch wichtiger, würde ich sagen, als die Restautorität, die durchaus bleibt für Joe Biden.
Ralf Borchardt aus Washington. Über den Übergang und über die Pläne für die zweite Amtszeit Donald Trumps habe ich am Nachmittag mit Brandon Bourne gesprochen, Experte für US-Politik und Handels- und Sicherheitsfragen bei der Bertelsmann Stiftung. Sehen Sie ein Team um Trump entstehen, in dem es Anknüpfungspunkte gibt für Transatlantiker in Deutschland und Europa?
Also erstens muss ich sagen, ich glaube, dass Europa in Washington generell unterschätzt wird, leider. Und besonders von denen, die im Januar ins Amt kommen werden. Trump hat zum Beispiel, hat die EU schon mal als Feind der USA bezeichnet. Er hat kürzlich über Europa gesprochen als ein Mini-China. Wenn ich über sein Team denke, also Rick Grenell, der ehemalige US-Botschafter zu Deutschland, der könnte eine wichtige Rolle in der Außenpolitik Trumps spielen in der Zukunft. Und wie Trump war Grenell ein großer Kritiker von Deutschland in seiner Zeit über Verteidigungsausgaben, Energieabhängigkeit zu Russland zum Beispiel. Also ich glaube, das wäre echt schwer für Deutschland in der Zukunft.
Vor dem ersten Amtsantritt Donald Trumps hatte Barack Obama versucht, noch rasch Truppen nach Europa zu verlegen. Am Ende blieb aber ja dann auch Trump mit den USA in der NATO und es kam nicht zur großen Verbrüderung mit Putin. Was spricht dafür, dass es wieder nicht so schlimm kommt wie befürchtet und was dagegen?
Also ich glaube erstmal nicht, dass die USA zum Beispiel komplett aus der NATO austritt. Das haben wir im Laufe des Wahlkampagnes gehört. Aber Trump hat das Bündnis schon durch seine Rhetorik geschwächt, wobei er die US-Verpflichtung zu Artikel 5, also dieser gegenseitigen Verteidigung, in Frage gestellt. Die US-Stütze, also die Säule für die NATO, könnte aber auch auf andere Weise bröckeln, also durch zum Beispiel Truppenabzug in Europa. Das hat er auch schon 2020 Deutschland angedroht.
Herr Born, da ist das Projekt 2025, es wirkt immer so ein bisschen verschwörungstheoretisch, das anzusprechen, aber es gibt nun mal ein dezidiertes Papier, das vorsieht, den Staat und viele seiner Institutionen, den amerikanischen, zu zerlegen. Also das, was Trump als Deep State bezeichnet und was man auch einfach Verwaltung nennen könnte. Wird das jetzt exekutiert ab Januar oder vielleicht sogar schon in der Transition Period?
Das Ziel von Projekt 2025 ist, dass Trump am 20. Januar nächsten Jahres direkt durchstarten kann. Es ist zwar nicht offiziell an ihm gebunden, aber fast 80% der Beteiligten sind ehemalige Trumps Beamte. Trumps Name zum Beispiel, das wird 262 Mal in diesem Dokument erwähnt. Seine größte republikanische Konkurrentin, Nikki Haley, nur ein einziges Mal. Und sie haben tatsächlich schon angefangen, das zu implementieren. Die Heritage Foundation hat ihm im letzten Jahr über eine Online-Datenbank Kandidaten geprüft, um politische Posten zu besetzen. Es gibt andere Pläne unter dieser sogenannten Unitary Executive Theory, dass Trump mehr Macht über die Exekutive gibt. Und das könnte die Unabhängigkeit dieser verschiedenen Behörden, sogar der Justiz, untergraben.
Werden die Republikaner im Kongress, die ja wahrscheinlich Mehrheitsführer in beiden Kammern stellen werden, Einfluss geltend machen können, auch in so einem Prozess? Oder sind die ohnehin auf Trump eingeschworen und vielleicht auch von seiner Gunst abhängig, um ihre Posten überhaupt zu bekommen?
Nach dem Ergebnis gestern ist es ganz klar, dass dies Trumps Partei ist. Er hat enormen Einfluss und die Unterstützung der Wähler, die er auch schnell mobilisieren kann, wenn jemand gegen ihn steht. Also die meisten Trump-Kritiker wurden entweder abgewählt oder sind in den Ruhestand schon gegangen. Ich glaube, diese Personen, die Leiter in den beiden Kammern, sie werden sich fügen, weil ihre Jobs davon abhängig sind.
Wie können sich, Herr Born, die Demokraten neu aufstellen und neu erfinden nach einer Wahlanalyse? Wo ist ihr politischer Platz, um in 2 und dann in 4 Jahren Mehrheiten mobilisieren zu können? Wer wird sie führen?
Das ist die große Frage innerhalb dieser Partei im Moment. Es fühlt sich in vielerlei Hinsicht an wie 2016, wo sie sich gefragt haben, wer sie sind. Was sind unsere Prioritäten jetzt? Was sind unsere Kernbotschaften? Und wer führt uns in der Zukunft? Und ich glaube, Namen wie Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom, Senator Josh Shapiro aus Pennsylvania, Gretchen Whitmer vielleicht aus Michigan, Gouverneurin, diese Personen werden oft genannt. Aber vieles hängt auch davon ab, wie die ersten beiden Jahre von Trumps Amtszeit verlaufen. Die wirtschaftlichen Folgen seiner Zollpolitik zum Beispiel, das könnte sich vor der nächsten Midterms negativ auswirken. Aber ich glaube, die Demokraten müssen wirklich aber eine Lösung für die Grundprobleme finden, die die Amerikaner derzeit zu ihren Wahlentscheidungen gestern getrieben haben.
Der Politikwissenschaftler Brandon Born, USA-Experte bei der Bertelsmann-Stiftung, am Ende der NDR-Info. Themen des Tages am Donnerstag.